Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Bonjour und bienvenue. Herzlich willkommen zur Vorpass. Big G, du bist in Deutschland, ich bin in Deutschland, aber ab Donnerstag sind wir in Frankreich.
Frankreich, schon wieder. Ich wäre am liebsten 5 Wochen da. Ich wäre am liebsten die gesamte Gruppenphase da gewesen.
Aber dann.
Aber nächstes Mal müssen die Spiele auch noch anders sein. Also es muss eigentlich jeden Tag ein Spiel sein.
Ich meine, Frankreich und dein Diät, ich meine, dann wird es halt noch 10 Kilo zunehmen, mindestens.
Ich war 3-mal laufen, als ich in Bordeaux war. 3-mal für eine halbe Stunde.
Ja, du bist halt hin zum Boulangerie gelaufen und zurück. Das zählt halt nicht wirklich, das ist 100 Meter. Also, deux croissants, dix pain au chocolat, pourquoi pas.
Also, ich esse ja schon eine Menge. Ich wollte eigentlich chronologisch starten bei Argentinien.
Aber ich kann halt nicht. Ich kann nicht chronologisch starten. Ich kann halt nicht. Eddie Jones gave himself an uppercut. Also hat sich Eddie Jones hat sich sehr ins Gesicht geschlagen und packt seine Sachen und ohne groß Werbung zu machen, aber checkt auf Skyscanner für die günstige Flüge direkt nach Tokio. Boom, there you go.
Oder? Okay, dann fangen wir in umgekehrter chronologischer Reihenfolge an. Gestern Abend, 21 Uhr, es ist wie ein Unfall, den man eigentlich, wie ist das englische Sprichwort, a train wreck, also man hat sehr lange kommen sehen und jetzt ist es passiert. 40-6, Halbzeit 16-6, man hat in der zweiten Halbzeit keine Punkte erzielt, 24 unanswered points, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ich habe Stan Sport geguckt und also der australische Broadcaster, da war Michael Hooper dabei, da war Sonny Bill Williams dabei. Und die Leute waren halt alle komplett fertig mit der Welt. Und die Leute standen im Studio in Australien und haben gesagt, ja, here's one guy standing here, 130 Testcaps, der sollte eigentlich da drüben sein. Das ist eine Person, die Leadership hätte noch implementieren können oder dafür zuständig gewesen wäre, was komplett gefehlt hat. Also ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ben Donaldson an 10, Line-Out, Overthrow, Wales gut gespielt. Aber auch weil Australien es ihnen so einfach gemacht hat. Diese ganze Gruppenkonstellation, CD ist ein Witz. Also eigentlich, ich habe die letzten 15 Minuten, meine Freundin hat gefragt, hier, was ist denn los mit dir? Wieso bist du denn so schlecht drauf? Dann meinte sie, ja, weil halt Australien hier komplett untergeht. Also,
Der Abgang.
Ja.
Ja, der Untergang. Eigentlich so ein bisschen wie der Film, ne? Aber man muss halt schon sagen, dass es irgendwie nicht eine Überraschung ist. Also man wäre jetzt blöd, wenn man sagen würde, boah, krass, Überraschung, sondern grundsätzlich haben wir ja gesehen, wie dieses Team aufgestellt ist. Du musst kein Rugby-Experte sein, um diese Performance auseinanderzunehmen. Also schau dir mal halt quasi das Line-Speed an, schau dir mal die Verteidigung an, schau dir mal die Positionierung an, schau dir mal einfach so, was die im Angriff angeboten haben. Es ist einfach, du kannst es halt, also ich meine, normalerweise guckt man halt so ein Spiel, wenn man es wirklich detailliert anschauen will, guckt man es nochmal in voller Länge an und pickt halt so die Szene halt so durch. Live könntest du halt sehen, ey, sorry Bro, das wird halt nichts. Also wie die Versuche von Wales zustande gekommen sind, der eine, Donaldson, bricht halt raus, macht den Dogleg, also es hat How to Defend Rugby 101, war einfach, hat er komplett geskippt, wahrscheinlich diesen Kapitel. Bei einem einen Chipkick einfach niemand zu Hause, keine zweite Linie, gar nichts, here you go, Wales.
Also ich hätte besser als Fullback verteidigen. Ich hätte den Versuch besser als Fullback verteidigen können. Weil ich meine, also.
Okay, ey, lass mal die Kirche im Dorf ganz kurz, weil das ist echt ganz schön übertrieben. Und wir wollen halt nicht komplett Australien demütigen, jetzt wo die schon am Boden sind, das wäre ein bisschen unfair zu treten. So ein bisschen wie diese Simpsons-Episode, wo der eine, stop kicking him, he's already dead. Also Australien mathematisch hat nicht aus dem WM hat raus. Aber ich meine, die können auf jeden Fall vor sich haben, mal schauen, wie die Flüge sind.
Was waren die Positiven? Woran? Also Game Management, Also welches Game Management überhaupt? Das war ja überhaupt nichts. Ich weiß, wem kann man einen Vorwurf machen?
Eddie Jones. Ich will jetzt, two words.
Ja. Also skurril ist, dass einige gesagt haben, jetzt muss Rugby Australien aufgeräumt werden, es müssen die alten Zöpfe abgeschnitten werden, diese ganze Randwick New South Wales Connection, der Old Boys Club muss abgeschnitten werden, wir brauchen keine drei Super Rugby Teams. Aber das ist ein ganz, Eddie Jones hat nichts damit zu tun, was die letzten 20 Jahre passiert ist. Eddie Jones hat mit der jetzigen Selection zu tun. Eddie Jones hat mit dem Interview mit der Japanese Rugby Football Union, was zwei Tage vor dem Frankreich-Spiel stattgefunden haben soll, zu tun. Ja, der hat die Leute, der hat Ben Donaldson und Carter Gordon ausgewählt. Und ich meine, Credit to, also wirklich unser Freund, der walisische Head Coach, wir haben uns über ihn lustig gemacht, über Wales lustig gemacht. Er hat aber anscheinend einen sehr guten Mix aus Alt und Jung zusammengestellt und ein sehr gutes Trainingslager hinbekommen. Zumindest hat es gereicht, um Australien 46 wegzuhauen. Und ich weiß nicht, Eddie Jones, ne? Live and die by your decisions. Wie kann man so ein junges Team dahinstellen?
Das eine ist das Team, das andere ist das Coaching-Ticket hat drumherum. Also wir hatten schon mal gesagt, scheinbar mögen es halt nicht so viele Leute im Team jetzt mehr arbeiten zu wollen. Das sieht man halt jetzt in den letzten Jahren, dass es halt wirklich diese Wechsel gab, hat ganz oft in England auch. Die Unerfahrenheit in dem Attack-Coach, Defense-Coach, das gesamte Setup, die Leute, die damit nominiert sind. Man kann halt dieses, keine Ahnung, Matt Williams, Australier, der früher auch in Irland trainiert hat und so, hat im Fernsehen gesagt, ja, hier, 20 Jahren, bla bla bla, Quatsch passiert und bla bla bla, wie du das sagst. Aber das hat damit nichts zu tun, dass du hier dieses Spiel 40-6 am Ende verlierst. Also, nicht, dass es damit nichts zu tun hat, sondern es geht hier darum, die werden halt aus der Gruppe rauskommen. Bring mal Cooper hat rein, bring mal hat, das ist natürlich mit Skelton und also quasi Verletzung, aber Quaid und Hooper, ich meine, das kannst du halt nicht gelten lassen. Also meines Erachtens sind die Probleme halt schon tief in australischer Rugby, aber das sind die schon seit länger und trotzdem hätte man schon erwartet, dass die aus der Gruppe rauskommen. Wie gesagt, das eine Versuch, du siehst halt direkt von Anfang an, Donaldson bricht halt aus der Linie raus, die Verbindung ist einfach unterbrochen, dann geht halt Wales einfach mit dem Innenpass halt durch, boom, Versuch, Game over. Also es irgendwie, es hat mit 20 Jahren Rugby in Australien halt nichts zu tun, dass du halt sagen kannst, das kannst du halt coachen, das kannst du nicht coachen, beziehungsweise da setzt du als Spieler ran. Zum einen die Spiele, die da aufgelaufen sind und die Aufstellung, der Kader, also es hat von vorne bis hinten einfach mal stimmt einfach nicht.
Ja, also Weltmeisterschaften sind Spiele mit viel Druck. Das war jetzt das K.O.-Spiel und man hatte nicht das Gefühl, dass die Leute halt irgendwie, also ich weiß gar nicht, ich habe mir die Player-Ratings angeschaut und auch mein eigener Eindruck ist, also wer hat aus dem Wallabies-Team wirklich herausgestochen? Und auch die Verletzungen sind keine Ausreden, Will Skelton und Taniele Tubo. Ich meine, die waren vorher schon nicht hundertprozentig fit und du musst ja als Coach damit rechnen, dass sich Leute verletzen. Ne? Also ja. Ich weiß halt überhaupt nicht, was die positiven Sachen hier sind für Australien. Und es ist auch super, super, also wie respektlos es ist, gegenüber australischen Fans zu sagen, und auch das hat er in England gesagt, ja, mir sind die Spiele zwischen den Weltmeisterschaften vollkommen egal. Das hat er bei England damals gesagt, ne, ich will nur die Weltmeisterschaft gewinnen oder so. Aber ich meine, also wo kommt denn die Kohle her? Von Leuten, die Tickets im Stadion kaufen und von Leuten, die vom Fernseher zuschauen. Dadurch wird Werbung verkauft und Sponsoren, damit es attraktiv ist. Also ich meine, du kannst doch nicht sagen, ja, also er hat auf der Pressekonferenz jetzt gesagt, ja, ich will wirklich, I thought that Australia needs a turnaround and I didn't think that it would happen with the old players. Also du kannst doch nicht alle Leute rausschmeißen und es ist ja auch, es sind ja nicht nur die Spieler, auch so Laurie Fischer, Brumbies Forwards Coach und so. Also es ist so skurril und ich würde mir als Wallabies-Fan wirklich, wirklich sehr verarscht vorkommen. Da waren 10.000 Leute drüben, die einen Arsch voll Kohle gezahlt haben. In Australien muss man sich das auch anschauen. Ja.
Sterling Moorthog ist extra rüber geflogen, weil er dachte, ich komme erstmal jetzt an und dann gehst die Knockout-Spieler halt durch und ist erstmal angekommen. Die haben gesagt, sorry, Sterling, kannst halt direkt halt wieder im Flugzeug einsteigen, zurück nach Hause. Bringt halt eh nichts. So viel dazu. Man muss, ich glaube, das fehlt dir halt schwer und das hat sich schon ein bisschen gehatet, aber man muss das auf jeden Fall Wales hat schon loben, das, was sie hat, ja. Das haben wir schon jetzt über die anderen Spiele gesagt, das, was sie tun wollen, zeigen die halt eindeutig und das da ein bisschen wie England, die spielen zu deren Stärken und machen das halt sehr gut. Diese Innenpaar, also ich finde es halt nicht besonders beeindruckend, aber North und Tompkins haben einfach jetzt extrem stark gespielt in den Spielen. Gestern auch wieder, man kann es echt, ist halt vielleicht nicht das kreativste Mittelfeld ever, aber das, was sie tun, die hat so gut mit der Verletzung von Dan Bigger, ging der Kopf von vielen Leuten halt schon runter, aber Anscombe, also ich war immer so ein Mega-Fan, aber seit einigen Jahren ist er echt dauerverletzt, aber der hat echt uns ja wieder erinnert, wie gut er ist und was er halt machen kann und was seine Fähigkeiten da sind. Jack Morgan zum Beispiel auch super. Ja. Ich fand halt grundsätzlich, dass die alten Stärken von Wales, also sie hatten einen starken Lineout, Gedränge war okay, finde ich, also mal so, aber Lineout war gut, super gutes Plattform für ein Angriffsspiel. Davies als Scrum Half ist immer super niggly, super nervig, super zu verteidigen, also super verteidigen, aber schwierig, ihn zu verteidigen letzten Endes. Und man muss einfach so das schon loben, dass sie halt sehr gut agiert haben. Ich fand dafür Rhys Samus und Josh Adams und Williams relativ ruhig, also haben nichts irgendwie herausragendes gemacht, aber haben einfach das gemacht, was sie tun sollten, ja. Sehr, sehr gut. Und man muss einfach sagen, jetzt siehst du einfach, wie die also so jetzt so langsam, wie die Paarung für das Viertelfinale so aussehen und wir haben das vor dem Turnier gesagt, also beziehungsweise, sorry, also paar Leute haben das vor dem Turnier gesagt, ich auf jeden Fall, dass Wales ist einfach so eine Turniermannschaft, kann es einfach mit dem Fitness auf jeden Fall, das haben die mega gut geschafft, die waren halt super fit oder sind halt super fit, schafft es halt durch und in Knockout Rugby ist halt alles möglich, ne, das haben wir ja 2019 auch gesehen, genau, und da ist wirklich das stehen die Touren halt offen bis jetzt und dieses Zusammenbruch, ja, Kapitulation von Australien kann man so oder so sehen, aber zum Gunsten von Wales muss man halt sagen, die können halt nur die Leute schlagen, die denen gegenüberstehen. Die haben einen 1A-Plan gehabt, für wie die es halt schaffen und außer phasenweise bei Fiji, wo die ein bisschen überfordert waren, haben die jetzt gnadenlos halt jetzt deren Plan hat abgearbeitet letzten Endes.
Ja, und also Gareth Anscombe, wie du gesagt hast, also wo wir alle Dan Bigger, was war es, 20, recht früh im Spiel oder so?
Ja.
20. Minute oder so, ich weiß es nicht genau. Und du dachtest, Gareth Anscombe verletzt, hat nicht so viel Erfahrung, Druck und so. Aber eine Erhöhung, 6 Straftritte, 1 Drop-Goal. Ne? Das sind halt eine Menge Punkte, die der Typ erzielt hat. Und das einfach, ich glaube, die haben am Anfang einen Strafzeit verfehlt, wo ich so dachte, das wird schwierig. Aber dann lief das halt alles. Ne?
Man muss einfach so ein Sternchen geben, das war alles gegen, also so wie du das sagen würdest, gegen den Tier 2 Nation. Also, dass man uns jetzt schon einfach ganz, vielleicht lehne ich mich da weit aus dem Fenster, aber Australien Tier 2 Nation. Ich habe mich vorhin gefragt, und das wollte ich dich fragen, so, ne? Stell dir mal vor, die ersten 2 qualifizieren sich weiter, dritter Platz qualifiziert sich fürs nächste WM.
Ja.
Was ist, wenn Australien nicht den dritten Platz schafft, aber ist Ausrichter der WM? Also, dann fehlt halt ein Platz, ne? Also.
Ist man als Ausrichter wie im Fußball automatisch qualifiziert?
Ja.
Ah, okay.
Und letzten Endes, wie wurde dann ein Qualifikationsplatz fehlen, weil die haben gesagt, boah, Alter, wir müssen halt diese Jungs halt mitnehmen, die sind halt zwar nicht so gut, aber die sind so nett und richten das halt alles aus und so und sind halt good blokes und so, aber ne? Naja, okay, jetzt genug Spaß, also Gott sei Dank haben wir nicht so viele Leute, die uns in Australien zuhören, beziehungsweise DSA verstehen, aber genug gesagt, Wales dominant, bisher, boom, alles erledigt. Haben einen relativ nicen Run jetzt quasi in den letzten Wochen. Sehe ich halt als gefährlich auf jeden Fall in Australien. Genau, die suchen sich irgendwie Badeanzüge und sowas raus, weil die fliegen zurück zu deren.
Also es ist ja sehr wahrscheinlich, dass Wales Erster wird und dann müssen sie gegen den Zweiten aus der England-Gruppe spielen, was wahrscheinlich Argentinien oder Japan sein wird. Je nachdem, ich glaube, wer von den beiden das Spiel gewinnen kann, wo ich jetzt auf Argentinien tippen würde. Und Argentinien mit Georgien bisher die meine Enttäuschung des Turniers. Auch das Spiel gegen Samoa war nicht so toll. Und Wales kann die halt, also da würde ich Geld drauf setzen. Hm. Das ist halt mit deren Disziplin. Und man, wie du schon gesagt hast, also eigentlich haben nicht viele herausgestochen, aber man hat halt nichts Dummes gemacht. Hm. Also Wales hat nichts Dummes gemacht. Wales hat seinen Schuh runtergespielt und so gewinnt man halt Spiele. Wales hat nicht den Ball verloren oder viele dumme Penalties weggegeben.
Gut. Lass uns einfach, wo du das ein bisschen angeschnitten hast, gleich rüber wechseln, dann ein bisschen zurück so eine chronologische Variante. Argentinien, Samoa hat irgendwie meines Erachtens, obwohl zum Beispiel Samoa jetzt eine bessere Basis hat und technisch irgendwie so ein bisschen bessere Spielübersicht haben, glaube ich mal, so entscheidende Momente sind sie so ein bisschen so, haben sie selbst im Fuß geschossen, oder? Also Leo Lefano hat manchmal irgendwie so ein paar Sachen gemacht, diesen Freitritt irgendwie so, also so ein paar so entscheidende Momente, wo man irgendwie diesen ruhigen Spielleiter benötigt hatte. Und die haben das Samoa, glaube ich mal, haben das selber ein bisschen aus der Hand gegeben und haben es relativ leicht für Argentinien gemacht, oder?
Ja, ich meine, die Bedingungen waren jetzt auch nicht so toll, aber ich hatte auch ein, zwei Mal das Gefühl, bei dem, was ich gesehen habe, ich habe es nur mit zum halben Auge geguckt, dass einige Entscheidungen, die getroffen wurden, komisch waren. Man war ja auch, also es war ja nicht ein kompletter Fuck-up von Samoa. Ich meine, man lag lange Zeit dann auch, oder man lag immer hinten, aber dann wurde es ja doch nochmal irgendwann spannend und man hätte das Spiel ausgeglichener gestalten können.
Ja.
Ich frage mich, warte mal, Dings ist ja überhaupt nicht mehr in der Start 23 gewesen, oder?
Nee, der war irgendwie verletzt. Ja. Okay. Nee, der hatte sich eine Verletzung geholt, glaube ich mal vor dem Spiel, beziehungsweise nach dem letzten Spiel. Ja.
Ja, ich meine, das Spiel, was ich gesehen habe, war jetzt keine Werbung für Rugby und wird auch nicht in die Annalen eingehen, bin ich der Meinung. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also hast du dir mehr erwartet von Argentinien oder hast du mehr erwartet von Samoa?
Ja, schwierig. Sapoange ist halt der Dings, den du halt meinst. Ich glaube, das ist einfach da, so jemand gefehlt hat, also Lele Fano war halt da, aber es irgendwie hat gefehlt, so dieses ruhiges Händchen so da zum Ende. Ich habe so eine Reaktion von Argentinien erwartet, das haben die teilweise auch gezeigt. Ich habe damals nach dem letzten Spiel gesagt, warum bringen die halt Bofelli hat nicht mehr im Spiel als bester Spieler, das haben die geschafft und er hat wirklich sehr gut abgeschnitten, fast alle Punkte geholt. Es war ja klar, dass es halt so irgendwie physisch hat sein wird. Es war ja klar, dass halt Argentinien einfach nicht das einfach so hinnehmen wird, hat nach dem letzten Spiel. Das sind schon relativ sehr, sehr stolze Männer, die da nicht einfach mal das akzeptieren werden. Mir fehlte so, wenn Argentinien jetzt mehr sozusagen als Mitfavoriten dieses Gesamte hat wahrgenommen wird, eine klinische Leistung von denen, die sehr einfach viel mehr aus deinen Chancen hat machen und, sag ich mal, einen größeren Abstand aufbauen zu Samoa. Also dafür war es halt zu eng. Ich glaube, Samoa mit ein bisschen mehr Erfahrung, beziehungsweise in ein, zwei Momenten ein bisschen ruhiger, ohne quasi Karten zum Beispiel, wäre auch hilfreich, hätte das vielleicht noch mal zum Ende hin spannend machen können zumindest, weil 13-3 Halbzeit, 19-10 geht es halt aus. Argentinien war halt schon ein bisschen besser als der Punkt Endstand, aber Samoa hätte mit einem Versuch, was also meines Erachtens nicht komplett unverdient gewesen wäre, hätten das echt spannend machen können. Und da ist der Abstand oder Unterschied zu den beiden Mannschaften in der Weltrangliste 9 und 12, also Argentinien und Samoa. Aber Argentinien, um wirklich wahrgenommen zu werden als potenzieller Halbfinalist oder Finalist oder whatever, müsste halt hier viel mehr zeigen. Und da fehlt halt noch so eine Kreativität im Angriff, beziehungsweise es fehlt halt irgendwas, es hat nicht genug, um wirklich gegen die Top-Top-Mannschaften durchzukommen letzten Endes.
Ja, und man sieht aber auch, was fehlt. Also wir kommen noch zum Schottland-Spiel, Tonga. Also Fiji ist halt schon zwei Stufen oder eine Stufe jetzt über Samoa, Tonga und wahrscheinlich auch Japan. Woran es liegt, da muss, also es wäre schön, wenn alle vier weiter wären. Aber Japan ist zurückgegangen und Samoa und Tonga sind nicht wirklich, haben nicht Schritt gehalten mit der Entwicklung von Fiji leider, worüber man vielleicht nochmal im anderen Podcast sprechen muss.
Ja.
Ja, puh.
Sonst eine kurze Pause, dann gehen wir zum Samstag.
Ja, Spiel? Okay.
Alles klar, machen wir eine kurze Pause und sind gleich wieder da bei Vorpass.
Vorpass.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Und back bei Vorpass.
Back to roots. Georgien, Portugal, wahrscheinlich so das Überraschungsspiel vom Wochenende, würde ich mal sagen. 18-18 geht es halt aus. Wenn ich könnte es halt leider nicht live sehen, habe einige Highlights, verlängerte Highlights sehen, aber wenn ich diese Kicks am Ende hinsehe, denke ich mal.
So bitter.
Da ist einfach Nervosität oder sowas, weil sonst schafft er das normalerweise mit Augen zu, oder?
Also beide Seiten, ne? Man erzielt die Erhöhung mit einem Paket, mit dem Ausgleich zum 18-18, verpasst die 77. Minute die Erhöhung oder ich weiß nicht welche, in den letzten Endminuten und dann verpasst noch Portugal. Also viel dramatischer. Ich meine, wir müssen jetzt mal sehen, solche Länder wie Namibia sind seit x Jahren dabei und haben noch nie einen Bonuspunkt geholt, ne? Und Portugal hat zuletzt das letzte Spiel gegen Georgien recht deutlich verloren, weiß nicht, 10, 20 Punkte Unterschied oder so. Dass man jetzt von einem Rückstand 13-5, wo wir alle Georgien viel stärker eingeschätzt haben, noch zurückkommt. Ne? Also wirklich Portugal neben Uruguay wahrscheinlich eine der positiven Lichtblicke, wo wir eben gerade über die enttäuschende Samoa-Mannschaft gesprochen haben. Aber zurück zu Georgien. Enttäuschend, weil ich glaube, wir haben sehr viel durchgewechselt. Also zumindest auf 9- und 10-Kombinationen und eine Menge anderer Leute. Unser Freund Timuka, Great Friend of the Pod, der meinte halt auch, dass viele Leute von den Black Lions bevorzugt wurden anscheinend. Also von dieser Third-Tier-European-Mannschaft, die mit Tel Aviv Heat und den Rumänen und noch anderen spielen und so. Da hat ja Georgien eine Mannschaft. Und es wurden einige Leute, die in Frankreich spielen, Prodi 2, ich weiß es nicht, Backrower, ein paar andere oder so, die wurden nicht mitgenommen, weil diese Black Lions favorisiert wurden oder die Spieler von den Black Lions. Und das, ja, weiß nicht, Georgien, jetzt hätte vielleicht gegen Australien besser spielen können. Und jetzt hat man nur ein Unentschieden gegen Portugal erzielt. Man muss sich mal bei Wikipedia anschauen, die letzten 10 Jahre, wie Portugal in der European Champions Trophy gespielt hat. Also ich meine, das Selbstverständnis, nachdem die Italien und Wales geschlagen haben, muss doch viel höher sein als ein unentschieden 18-18 gegen Portugal.
Ja, also letzten Endes, wir waren halt nach den Leistungen von Georgien hatten nicht 100% überzeugt, in welche Richtung das halt geht. Das Spiel gegen Australien könnten wir halt beide nicht so einschätzen. War Australien gut, war Georgien schwach, waren beide Mannschaften schwach, waren beide Mannschaften gut. Was man hier aber sagen kann, du hast es auch so ein bisschen erwähnt, vielleicht haben die Portugal ein bisschen unterschätzt, beziehungsweise zu viel Druck gewechselt. Aber die Stärken, auf denen die halt normalerweise großen Wert hat legen, haben einfach nicht die Früchte getragen. Das haben wir schon auch gesagt.
Ja.
Und das hat's einfach, haben die einfach dadurch Portugal unterschätzt. Also, manche von den, Möglichkeiten für Portugal kamen dadurch, dass Georgien einfach so ein bisschen dieses Zusammenspiel in der Verteidigung einfach gefehlt hat.
Schlechte Defensive, schlecht. Der erste Versuch, 4 Leute sind auf der einen Seite, dann ist der 5. Mann ist ein Riesenloch, die 4 Mann sind schon viel zu weit, der Portugal-Spieler dreht sich wieder rein und rennt einfach durch die Mitte durch. Und ich denke mir so, Alter. Und der andere Versuch war ja auch halb durch die Mitte, wo er nach links faked. Und das war halt auch, also das war in Zeitlupe fast und dreht sich nochmal um 180 Grad um. Ich denke mir so, also, irgendwer muss den jetzt doch richtig, richtig weghauen. Also, ich will nicht sagen shocking, aber...
Poor, sloppy. Defense optional auf jeden Fall auf der georgischen Seite. Mhm. Wie gesagt, einfach doch Portugal unterschätzt das, was sie hat können. Und sobald die halt durchfahren, die sind halt blitzschnell. Ne? Also die Versuche da waren halt gleich da. Also man musste einfach Portugal den Hut abziehen, dass sie einfach wirklich 13-0 zurücklagen und das hat einfach gewendet haben. Das ist auch irgendwie nicht einfach, aber du hast schon gesagt, Georgien mit dem Overchase, irgendwie so nicht entschlossen, wie die hat so aufstehen in der Verteidigung, bisschen Positionsspiel, irgendwie fehl am Platz, aber grundsätzlich nicht dieses dominante Sturm, wir überrollen hat euch alle und das ist normalerweise, wo man hat bei Georgien in den Weltmeisterschaften oder in den Spielen sagt, dass okay, die haben so diese 8 Leute und die machen halt, das ist halt so wirklich top class, aber das war halt nicht zu sehen und man muss es einfach, das ist in 79. Minute, kriegt halt an, Georgien fängt den Ball, gibt den Strafversuch, hat Straftritt hat weg. Das ist einfach so Konzentration zum Ende hin, ne? Aber die mussten einfach nur sauber da verteidigen und haben kurz ausgeschaltet und Portugal hat einfach die Gelegenheit gehabt. Meines Erachtens leider hat nicht ausgenutzt mit dem Kick, was sie hätten schaffen müssen, aber trotzdem Georgien bisher lieferten nicht so gute Ergebnisse ab.
Ja, genau. Georgien hat jetzt noch 2 Spiele, eins gegen Fiji und das andere gegen Wales. Wales wird auf Wiedergutmachung pochen, nachdem man zu Hause verloren hat, wo man eine recht schlechte Performance unter dem alten Coach abgeliefert hat. Ja, reden wir in der Preview darüber. Eigentlich muss Fiji beide Spiele gewinnen, aber also Fiji muss das Spiel gegen Portugal und Georgien gewinnen.
Ja, und genau. Also wenn Fiji das hat, macht, ist es sowieso geschlossen dann. England-Chile 71-0 kann man wenig darüber erzählen, außer dass Arundel 5 Versuche gelegt hat und in mein Fantasy-Team war.
Oh, ja, das Fantasy-Team.
Aber ja, Fantasy war diese Woche gewonnen, das habe ich schon von vornherein prognostiziert, von den Leuten, die wie du die Penault als Bonus-Captain hat eingestellt haben, mit irgendwie 500 Punkte dafür, das war schon mehr als die Hälfte der Punkte für jede Mannschaft und dadurch sind die ungeschossen. Haben wir jetzt außer Marcus Smith kann mega gut im offenen Feld oder mit Platz hat rennen, Farrell ist wieder halt da, Vunipola war halt gut, Arundel liegt vom Versuche, keine Ahnung, viele Leute kamen zur Spielzeit, Chile, ja, kann man wenig dazu sagen, aber zu null, gibt es halt da irgendwie sonst aus dem Match was zu berichten,
groß? Ich habe nicht das volle Spiel gesehen. Der gute Trainer, der alte Deutschland-Trainer, der Kurztrainer, war hat sich, glaube ich, nochmal mehrmals in der Pressekonferenz davor oder danach geäußert und gesagt, wir brauchen hier mehr Spiele oder so und wir werden hier unfair behandelt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ein paar mehr Spiele Chile geholfen hätten, ein 71-0 zu verhindern. Ich glaube, Chile, ich habe ja das Spiel gegen Samoa auch gesehen, also live im Stadion und lassen wir mal jetzt die Kirche im Dorf. Ich meine, wer ist denn der Zweite hinter Argentinien? Ne? Also man darf jetzt nicht denken, nur weil Chile ein paar mehr Spiele gehabt hätte, dass das dann jetzt also so viel anders ausgegangen wäre.
Man merkt auch, dass es deren drittes Spiel war, also dass sie so langsam hat, ne? Also so langsam ein bisschen müde sind sozusagen. Also sie können halt nicht so für so einen Riesenkader halt rufen, wie hat die anderen Mannschaften. Mhm. Drittes Spiel sind erstmal vielleicht ein bisschen erschöpft auf jeden Fall und glaube ich, das macht schon was aus, auch das darf man auch nicht unterschätzen und England Ward hat so ein Offense Rugby als Spielen und Chile hat einfach, ja, die Möglichkeiten angeboten, also in die Weite, also Arne hat einfach so Versuche gelegt, ganz außen unberührt zum Beispiel, wenn England den Ball in die Breite geschafft haben, dann war es Try-Time halt meist. Lass uns einfach so ganz kleines Auseinandertreffen Samstagabend, so ein ganz kleines.
What a game. Ich war auf einer Hochzeit, ich habe alles ausgeschaltet, ich habe es geschafft, Social Media bis Sonntagabend auszuschalten. Kein Twitter, kein Instagram, kein WhatsApp. Auf der Hochzeit kannte ich keinen.
Mein Brieftaube kam nicht an?
Gar nichts. Ich habe alles ausgeschaltet. Ich habe Sonntag dann irgendwo auf Reddit das Spiel gefunden zum Runterladen, damit ich den Zug anschauen kann in 720er Auflösung, was recht schlecht war. Aber ich war so aufgeregt. Ja, also, wenn man so viel Lineouts verliert, und dann trotzdem noch gewinnt und auch so nervös ist, die ersten vier Lineouts sogar, was richtig schlecht ist in so einem Spiel eigentlich. Also da muss man den Hut vorziehen. Gut, Südafrika hat auch 11 Punkte liegen lassen, eigentlich genau wie du gesagt hast am Ende. Na, denen fehlt der Kicker und denen fehlt auch ein Mensch, der einwerfen kann anscheinend, wie man am Ende gesehen hat. Aber das war ja nicht alles. Ja, woran machst du den Sieg fest? War das jetzt schon das vorgezogene Finale von Irland?
Ich würde einfach nur sagen, hört euch mal das an, ich würde es halt aufnehmen von letzte Woche und einfach das, was ich prognostiziert habe und trifft 1-1 an. Ich habe sogar im Predictor 1a dieser Ergebnisse predicted. Also ich meine, dafür zahlen die mich die Big Box hier in diesem riesen Podcast.
Hast du nicht gesagt, dass es sein könnte, dass Irland mit einer recht hohen Marge gewinnen wird? Aber ich glaube, da hast du noch ein paar Blendbedingungen.
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, das muss man rausschneiden aus dem Teil. Ich habe einfach gesagt, also dass Irland überzeugender oder deutlicher gewinnen wird. Und was du von Anfang an angesprochen hast, war ein bisschen, glaube ich, der Unterschied. Also ich weiß nicht, ob es eine Nervosität war bei den Lineouts. Ich würde gerne halt so einen Experte, so wirkliche Experte fragen, warum die dann nicht auf eine Nummer sicher gegangen sind, auf 2 geschmissen hatten, vielleicht in der Gasse dann, um einmal zum Beispiel dann Stop the Rot, also war halt so nach dem ersten, okay, nach dem zweiten, okay, vielleicht einfach so ein bisschen eine safer Variante, das ist halt nicht so ganz verstanden. Würde gerne von so jemand wie Murray Kinsler oder so von 42 in Irland hat das erklären lassen. Vielleicht sagt er das im Podcast später. Aber genau, woran macht man das halt fest? Also Irland könnte halt auf jeden Fall damit klarkommen, mit dem Druck von Südafrika. Die wussten halt quasi genau, wann die halt an den Ball rangehen sollten und wann halt nicht. Und haben auf jeden Fall die Verteidigung von Südafrika so viele Fragen gestellt oder unter Beweis stellen können, dass Südafrika so verunsichert war, wo die hat oder wie die genau zu verteidigen hätten. Und mehr hatte Irland so das geschafft, Südafrika so ein bisschen aus der Position oder ein bisschen aus der Reserve zu locken, um dann zu sagen, okay, wir bieten euch das ganz weit hart an. Und Irland hat es tatsächlich geschafft, das eine oder andere Mal wirklich in die Breite zu kommen, um da Platz zu schaffen. Und der eine Versuch von Hansen kam genau da durch, hat letzten Endes. Ich glaube, Südafrika, ja, mit einem fehlenden Kicker ist das eine, das andere. Das habe ich mich gefragt, so beim Spiel war, wenn die so gut in der Gasse sind, was die waren, warum haben die mit Faf de Klerk diese 50-Meter-Dinge hat so trotzdem rüber, also versucht? Ja, Nina Bar hat gesagt, dass in dem Warm-up hat Faf de Klerk das geschafft von 50 Meter und fühlt sich wohl und boom. Aber warum haben wir einfach nicht den Pressure aufgebaut und vielleicht einfach auf die 22 die Gasse gekickt und dann versucht, die Line-Out zu machen? Das halt nicht so ganz verstanden.
Vor allem, Irland ist fast nie gegengesprungen oder ich glaube sogar nie. Deswegen, Südafrika hat 8 von 10 Line-Outs gewonnen und Irland nur 12 von 18. Also 80% Success Rate zu 66. Hat 13% Unterschied. Also, wie du sagst, also. Ja,
weil das ist quasi das in das Spiel, das was man vorher war, weil okay, es fehlt hatten Henry Pollard, es fehlt hatten Malcolm Marx und so, aber das wussten wir vorher, aber in dem Spiel diese Entscheidung zu treffen, so Stangen zu kicken, das hat nicht so ganz so Sinn ergeben für mich. Und letzten Endes, ich glaube, das, was Südafrika in der Vorbereitung des Spiels gemacht hat, war diesen Fokus auf 7-1 und bla. Aber was haben diesen 7 Stürmer hat jetzt gebracht am Ende? Und was hat gefehlt von den Hintermannschaftsspielern? Also die 7 Stürmer haben die Penalties vielleicht noch geholt, die hatten nicht übel gekriegt, haben 3-4 Scrums gewonnen, dafür aber auch einen entscheidenden verloren. Und am Ende von der Hintermannschaft kam dann nada, also nix. Also nachdem die halt wirklich sich ausgepowert haben, hat halt einfach so ein Plan B hat gefehlt und das habe ich im Vorhinein gesagt. Guck mal das November-Spiel halt an, Willi Rue hat einen riesen Unterschied gemacht und jetzt im Spiel kam halt niemand rein. Also Kobus Schreinach auf 9 bringt, also ist nicht so eine komplett Spieleränderung und glaube ich letzten Endes daran kann man das schon festlegen. Das war eine Fehlentscheidung für dieses Spiel, vielleicht für ein anderes Spiel, das passt. 7-1 hat sich wirklich nichts gelohnt und zum anderen 6-2 wäre ausreichend. Also ich an der Stelle, wenn ich unbedingt so ein Zeichen von Stärke zeigen wollte und besonders mit diesen beiden so Hakler/3-Jungs, hätte ich einfach eins davon nominiert und einfach der andere Platz an LaRue gegeben. Also dann hätte ich zumindest alle Optionen offen gehalten und einfach diesen Wirbel zu schaffen, das hat sich nicht gelohnt. Man ist schlauer im Nachhinein, aber das habe ich, wie gesagt, vorher gesagt, dass es einfach nur so ein bisschen clickbaity so Style war.
Also das Einzige, was dieser 7-1-Split gebracht hat, war 1-2 Scrums, die dann kurzzeit, wo es besser lief, für Südafrika, wo kurzzeitig Druck entstanden ist, aber dann hatte ich das Gefühl, Irland kann mit dem Druck ganz gut umgehen. Und das, ja, wie gesagt, das hat nicht so viel gebracht, selbst wenn du 1-2 Scrum-Penalties bekommen hast. Und ansonsten, ja, ich hatte das Gefühl, in der Verteidigung manchmal die Iren, man hat schon gemerkt, ab der 60. Minute, dass das Tempo ist ein bisschen runtergegangen, man ist nicht mehr so, Linespeed war nicht mehr so da, aber trotzdem hat es halt noch gereicht. Das heißt, die Qualität des Teams von Irland, und ich glaube, es geben immer noch nicht genügend Leute, Irland den Kredit, den sie verdienen, für ihre Leistung. Das merkt man gerade von englischen Kommentatoren oder anderen, die jetzt so genervt sind von Irland, dass die wahrscheinlich so vermeintlich arrogant sind, was Irland gar nicht ist. Also das.
Ja, Irland ist bekannt, also irische Leute auch bekannt, dass sie arrogant sind. Das stimmt schon.
Super arrogant sind im Rugby und so, ne? Ja, und ich glaube, gerade die Engländer und einige andere können einfach nicht damit umgehen, dass jetzt endlich mal halt, ne, man sagt immer noch so hier, Quarterfinal, Bogey, Weltmeisterschaft ist, die Weltmeisterschaft ist das Bogey-Team an sich für Irland, aber ich hatte gedacht, also ich hatte die Wahrnehmung, man konnte sehr gut mit dem südafrikanischen Druck umgehen, selbst, und es war nie die Gefahr, dass es komplett ausschlägt in die andere Richtung. Es war ja klar, dass Südafrika ein paar Mal gefährlich wird in der 22, aber man ist nie eingebrochen. Also nicht so wie Australien, dann gegen Wales, wo dann in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr kam, und das macht halt ein klasse Team aus. Ich dachte auch, die ersten 20 Minuten hatte ich das Gefühl, Irland hat sehr oft zweimal Openside gespielt, dann wieder zurück, Blindside. Man wollte die Stürmer vielleicht auf der einen Seite sammeln, damit sich auf der anderen Seite die Löcher aufmachen. Man hat sehr clever, da gibt es auch ein, zwei Sachen auf Twitter für EK Rugby Analysis, glaube ich. Man hat getackelt, Irland in der Verteidigung, man hat sogar den Tackle dahin zurückgeschoben, wo wahrscheinlich schon Josh van der Vlier steht, der dann wiederum das Ruck schnell attackieren konnte. Es geht ja da immer um Sekundenbruchteile. Und das, also da hat man das Gefühl, die Leute haben alle die Skills und die Leute haben auch verstanden, was sie machen müssen. Also was ja ein gutes Zeichen vom Coaching-Staff ist, was bei einem Team wie Australien dann komplett fehlt. Und vielleicht auch sogar bei Neuseeland die Klasse fehlt. Die jetzt wahrscheinlich.
Ja, ich meine, man kann halt darauf hinaus, also Bondiaki, 3 Spiele hintereinander, eigentlich Spieler des Tages. Das erste Spiel kam halt auch Mahani, aber eigentlich war Aki, also entscheidend, Dielende war auch extrem stark, aber jemand, den hat, wenn man jetzt auf die Einzelnen hat, hervorhebt, James Lowe super stark. Dieses Tackling bei Azabeth ist auch ein bisschen so wie damals, dieses Tackling von George North bei den Lions. Serie, Fireman Lift auf Azabeth und ja, gute Nacht. Diese Bench-Sache, was ich halt noch dazu erwähnen wollte, ist der Power und das, den Impact von der Bench von Irland war viel stärker als das alles, was von Südafrika kam. Also Murray, super stark. Henshaw, er kam ja zweimal rein, sehr, sehr stark. Ian Henderson kam super früh rein, mit Dan Sheehan auch, 53 Minuten. extrem starken Impact, wo dann sagen sogar, so, dass die halt im nächsten Spiel auf jeden Fall die Hände hochgestellt haben, dass sie auf jeden Fall starten werden. Sheen und Henderson, würden wir ein bisschen in die Zukunft schauen, aber der Impact von der Bench, super stark, sehr, sehr, sehr stark.
Das Witzige ist, Snyman, Superspieler, war aber verletzt, sehr lange bei Munster, war bestimmt ein Jahr raus oder so. Und der andere Südafrikaner, der eigentlich mal für Irland gespielt hat, John Klein, der das nur auf 2-3 Caps geschafft hat, hat er bei der letzten Weltmeisterschaft gespielt?
5 Caps.
Das heißt, als südafrikanische Mannschaft bringst du einen Spieler rein, der nicht gut genug war, es in den letzten Jahren in wahrscheinlich die 33 oder 23 der Iren zu schaffen. Was ja für die Qualität
ist ein bisschen unfair. Das wäre zu weit gegangen. Jetzt übertreibst du. Da muss ich mir schon ein bisschen in Schutz nehmen. John Klein hat zum Beispiel im Vergleich zu 2019, wo er im Kader war, einen viel besseren Spieler. Also er hätte es verdient, im Kader von Irland zu kommen. Ich glaube, das war einfach, dass Irland jetzt ein bisschen weiter geschaut haben. Er hat nicht damit gerechnet, dass er nachnominiert wird für Südafrika. Aber hatten ja auch zum Beispiel längerfristig mit McCarthy gesetzt, jemand mehr für die Zukunft. Und Snyman war 2 Jahre hart verletzt, mit unterschiedlichen Verletzungen, ist einfach ein Weltklasse-Spieler. Ich glaube, wir müssen halt da nicht tiefer reingehen. Lass uns einfach aber nochmal schauen. Ich meine, auf dieses Pool hat davor Irland mit 14 Punkten, Südafrika 10 und Schottland mit 5. Kommen wir gleich zum Schottland-Tonga-Spiel. Mathematisch hat Schottland noch eine Chance, beziehungsweise theoretisch mussten ja mit mehr als 7 Punkte gegen Irland gewinnen, etc. Aber siehst du, dass Irland so darf, also schon mit 1 und 2, dass es schon final ist, da Pool B?
Zu 90% ja. Also, Die Frage, welches irische Team, wann findet das Spiel statt?
In 2 Wochen, da bin ich da, Paris. Irland hat jetzt eine Woche Pause. Ich habe ein Ticket, Schottland gegen Irland, Paris, falls jemand mir einen Schlafplatz geben will, würde ich auch nicht Nein sagen. Aber grundsätzlich, genau, bin ich da für das Spiel am 7. Oktober. Und die irischen Spieler haben jetzt frei. Manche gehen zu Disneyland, manche treffen sich die Familien in Frankreich. Bis Mittwoch oder Donnerstag, glaube ich mal. Genau. Können sich gut erholen. Ich glaube, das können die auch gut gebrauchen. Lass uns dann, wir hatten es kurz erwähnt, Schottland-Tonga haben wir jetzt kurz mal angesprochen. 45-17 gewinnt Schottland.
Deutlich.
Ja, wahrscheinlich Tonga verkauft sich hier unter Wert, hätte ich mal gesagt, oder?
Warte mal, ich muss mal kurz gucken, wann wird die Versuche? Halbzeit 24-10. Eine rote Karte für Tonga, eine gelbe Karte für Tonga. Also das, was ich gesehen habe, ist, dass auch die Verteidigung bei Tonga nicht so gut funktioniert hat. Also die, wie du immer sagst, Defense optional. Und ich weiß nicht, wie man das... Ich bin halt auch ein bisschen enttäuscht, weil wir auch Tonga so hochgeredet haben. Super Coach mit Wallabies, Weltcup-Sieger, einige richtig gute Spieler drin, aber irgendwie hat es überhaupt nicht geklickt. Und wie du sagst, man hat sich unter Wert verkauft. Fifita hat auch noch die rote Karte in der 77. bekommen. Ja. Ja, ich hatte so das Gefühl, Schottland hat auch, also Hut ab an Schottland, die wahrscheinlich das ernst genommen haben. Und Finn Russell hat gut gespielt und ja, man vielleicht hat Schottland noch ein bisschen mehr zu bieten, aber
der Pool also ist einfach Schottland, also der Pool und die Aufstellung der Spieler macht es einfach extrem schwierig. Also ich meine, die gehen in deren letzten Spiel halt hinein beziehungsweise sind also mit in dem letzten Spiel dann sozusagen und die wissen, was deren Aufgabe ist. Also sie müssen halt jetzt quasi ja 5 Punkte holen, aber die haben schon eine Aufgabe für das Spiel gegen Irland und das wissen die jetzt schon. Also das ist schon ein bisschen, also demotivierend, das hat falsch, aber das ist schon ein bisschen bitter.
Ja. Ja, Tonga, wie sieht denn die Tabelle aus?
Irland 14 Punkte, Südafrika 10, Schottland 5, Tonga 0, Rumänien 0 und Schottland, Tonga und Rumänien haben alle nur 2 Spiele gespielt, natürlich. Zurück zu dem Spiel von Schottland, also letzten Endes Verteidigung von Tonga hat so leicht für Finn Russell gemacht und ich meine, sorry, Blair Kinghorn sah wie Weltklasse aus. Und er ist ein sehr guter Spieler, aber Mann, der sah, also Tonga hat ihn irgendwie, hat gesagt, komm, du kannst damit laufen. Und dann lief er einfach durch wie ein heißes Messer durch Butter die ganze Zeit. Und Finn Russell könnte ihn mega gut ins Spiel setzen. Pietau war so irgendwie geprägt von so Momenten, wo er so ein bisschen so einen Aussetzer hatte so. Aki, Fekitoa fand ich sehr gut eigentlich, Aki auch, aber irgendwie wieder im Angriff kam sie nicht so zu gelten. Havili war wieder sehr gut, finde ich sehr, sehr stark übrigens. Ein Stürmer, also das ist halt das Ding, das hatte ich von vorne gesagt, dass der Sturm von Tonga könnte es schaffen, besser als Schottland zu sein, aber waren halt einfach nicht auf dem Level oder nicht auf dem benötigten Level sozusagen mit Schottland mitzuzocken. Und dann war einfach der Defense zu, ja, zu unentschlossen, beziehungsweise nicht irgendwie, hat nicht miteinander gut funktioniert letzten Endes. Oder?
Tja. Ja, du sagst es. Also, ja, 45-17, also was, da kannst du jetzt auch nicht sagen, dass das Ding knapp war oder so. Ich weiß es nicht, also wäre das jetzt irgendwie 23-21?
Ja, 45-17, ja.
Ich frage mich, was hätte Tonga, also wie hätte dieses Spiel anders ausgehen können? Wenn jetzt der Sturm besser gespielt hätte, wenn man schneller gewesen wäre oder wenn man besser verteidigt hätte oder alles oder fehlt es an allem? Ich weiß es nicht, also
ich glaube, man hat gesehen, dass der Kopf ein bisschen hing, wo die ein bisschen hinten lagen letzten Endes. Aber was hat fehlt? Ja, wer hat so jemanden, der den Sturm bzw. Lineout und Gassen, also diesen Standards, also Lineout und Gassen, Lineouts und Gedrängen hat irgendwie auf die Reihe bringt und vielleicht irgendwie so der spezifischen Zeit hat da verbringt. Und dann defense-mäßig, genau, vielleicht so ein System, mit dem die halt dann ein bisschen mehr on board sind. Also Verteidigung ist schon eine Sache, der hat die ganze Mannschaft halt machen muss. Und das war so, mal 7 Leute machen so und mal 8 Leute machen so. Und das ist halt einfach das Ding, wo die gute Mannschaften und mit jemand wie Finn Russell, die das schafft, sogar ein sehr weiter Option hat anzupassen, beziehungsweise eine kurze oder einen Kick. Also das war einfach zu viel für Tonga. Also besonders die Verteidigung war unter Beweis gestellt.
Ja, gut. Also, Tonga ist das Turnier vorbei. Also, wieso? Auch wenn man gegen Rumänien gewinnt. Ich denke nicht, dass Tonga mit Südafrika, also wir werden bei dem Spiel sein. Vielleicht passieren ja noch Wunder. Am Sonntag schon. Wow, in 6 Tagen.
In Marseille.
Ja, also ein bisschen gemischte, also Irland, Südafrika, super anzusehen, super spannend. Wahrscheinlich das beste Spiel vom Wochenende, weil Wallabies so enttäuschend waren. Sogar Arbeitskollegen haben mir geschrieben und meinen so, Alter, was ist denn mit Australien los? Wie kann man so schlecht spielen? Das sind Leute, die nie Rugby gucken. Ja, mal gucken, was in den nächsten Tagen noch passieren wird mit Eddie Jones. Soll ein Japan-Interview gehabt haben. Ich bin gespannt.
Ja, ich glaube, jetzt ist quasi drittes Wochenende hinter uns. Wenn du dann so ein bisschen auf die, also das gesamte Wochenende, ich glaube, natürlich Irland, Südafrika, ein absoluten Kracherspiel, hat sich Samstag auf jeden Fall direkt gelohnt. Ich war halt vorher mit unserer Frauenmannschaft unterwegs und kam dann erst quasi nach Hause dazu. War auch schon ein Kracher, muss man sagen. Habe es einfach zu Hause auf den Big Screen dann geschaut. Wenn wir jetzt auf die Poolzeit schauen, ein bisschen Blick auf Freitag, wo wir jetzt sind, in Lyon, Italien, Neuseeland. Ich meine, wir können das näher im Preview halt anschauen, aber sehen wir da für Italien was zu holen oder ist es halt Neuseeland eindeutig? Also, weil ansonsten ist es halt einfach auch geschlossen. Also Frankreich, also ich würde jetzt so sagen, dass Italien kann vielleicht mithalten, aber ich kann nicht sehen, dass sie da gewinnen werden. Dadurch wäre es halt Frankreich auf Position 1, Neuseeland 2, Irland, Südafrika wahrscheinlich auch so 1 und 2. Dann wäre halt das Viertelfinale-Paarung hat dadurch geklärt mit Frankreich gegen Südafrika und Irland gegen Neuseeland. Pool C ist, also Wales hat gesetzt als Erster und mehr oder wenig, außer dass Fiji das außer Hand gibt als Zweiter. Und Pool D, also England gesetzt, als erster und dann würden wir halt sagen gegen Fiji und dann das zweite wäre halt Argentinien vielleicht sogar.
Also es hängt alles erstmal von dem Spiel Japan-Samoa ab, wo ich sein werde am Donnerstag, wovon ich davon ausgehe, dass Japan trotzdem noch gewinnen wird knapp. Dann liegt der Druck bei Argentinien eigentlich, die wahrscheinlich Chile schlagen werden, aber dann, ich glaube, das ist das letzte Spiel in der Gruppe Argentinien gegen Japan, das dann vielleicht noch ganz interessant werden kann.
Mittwoch geht es halt weiter. Wir treffen uns also digital erstmal Mittwochabend spät, machen unsere letzte, also Preview fürs Wochenende.
Wahrscheinlich nach dem Uruguay-Namibia-Spiel, oder?
Genau, das war halt so live dann aufnehmen, irgendwann Donnerstag. Nee, Freitag sehen wir uns persönlich natürlich. Vielleicht treffen wir da so ein paar von euch, vielleicht treffen wir da ein paar Special Guests, man weiß ja nicht, aber Mittwoch werden wir auf jeden Fall aufnehmen. Bisschen Preview fürs Wochenende, es geht halt 17.45 Uhr mit Uruguay und Namibia los, Japan, Samoa, Neuseeland, Italien, Argentinien, Chile, Fiji, Georgia und Schottland.
Georgie.
Und dann Sonntag Australien, Portugal, Südafrika, Tonga. Was nimmst du jetzt von dem Wochenende mit, also deiner Zusammenfassung jetzt vom jetzt vergangenen Wochenende? Wie würdest du das jetzt zusammenfassen?
It lived up to the hype. Ja, also
pretty good.
It lived up to the hype. 30.000 bis 60.000 Iren im Stade de France am rumkakelen Zombie nach dem Spiel. Ja, ärgert mich, dass ich es nicht live geschaut habe. Ja, Ireland lived up to the hype. Wallabies didn't.
Ja.
Wallabies haben die Guillotine kennengelernt in Frankreich in Form von Wales.
Ja, würde ich auch so sagen. Also Irland hat auf jeden Fall geliefert. Südafrika ist aber nicht aus dem Wettbewerb raus, wie wir in 2019 gesehen haben. Pool, Spiel zu verlieren heißt nicht Game Over. Und Wales und England kommen halt jetzt nicht mehr so ganz unter dem Radar halt rein, aber man hat die auf dem Kicker auf jeden Fall und glaube, dass die ernstzunehmenden Gegner sind und beide haben jetzt ein System und Spieler mit guten Form gezeigt. Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir Mittwoch dann Preview machen, dann wir am Wochenende da sind. Falls ihr da seid in Lyon, sind wir da freitags bestimmt irgendwo unterwegs, bestimmt dann vor dem Spiel hat natürlich Public Viewing oder whatever. Samstag Public Viewing wahrscheinlich den ganzen Tag zusammen abhängen. Sonntag fahren wir dann nach Marseille und sehen uns im Stadion. Vielleicht seid ihr auch da. Und Montag geht's wieder zurück. Das ist die kleine Reise
vorbei. Ich war ja kurz in Lyon. Ja, okay, da reden wir nochmal am Mittwoch drüber, wo wir dann da genau rumhängen werden.
Verstehe. Dann freuen wir uns auf eure Kommentare oder Fragen. fragen@vorpass.de. Ansonsten hören wir uns sehr bald wieder und bedanken uns fürs Zuhören. Bis bald. Bei Vorpass.
Bei Vorpass.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.